herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der Kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Herzlich willkommen zur 29. Folge von Warum das Theater? Zu Gast ist heute der bekannte und überaus beliebte Schauspieler Hermod Ziel. Aktuell steht er mit dem Kammerspiel Blind auf der Bühne im alten Schauspielhaus. Entlang eines Generationenkonflikts zwischen einem alternden Vater und seiner erwachsenen Tochter erzählt das Stück von den großen Herausforderungen unserer Zeit und was es braucht, um ihnen zu begegnen. Herzlich willkommen, lieber Helmut Ziel.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Zwischen den Vorstellungen.
Ja.
Bist du um diese Zeit eigentlich immer schon wach, sozusagen? Bist du schon da? Wir haben jetzt 12 Uhr mittags.
Ja, absolut.
Ja?
Absolut.
Was ist deine Zeit morgens?
Also wenn ich zu Hause bin, das ist ja in der Nähe von Hamburg, da gerne erst um 11, 12, spätes Frühstück und dann auch nur 2 Mahlzeiten am Tag. Also spätes Frühstück bedeutet manchmal auch 1 Uhr mittags oder sowas und dann gegen Abend nochmal. Aber hier in Stuttgart habe ich ja die Straßenbahn vor der Tür. Darum bin ich schon immer sehr früh da.
Ja, aber die fährt deutlich vor 11, ne? Die fährt auch noch deutlich vor 6 schon.
Darum bin ich auch ab 5.30 Uhr immer mal wieder wach. Und irgendwann um 10 bin ich dann so entnervt, dass ich sage, okay, hat keinen Sinn mehr.
Lass uns aufstehen.
Ich will ja nachher spielen, dann kann ich vielleicht heute Nachmittag noch mal ein Stündchen hinlegen. Nein, das ist ein Unterschied, wenn du auf dem Land wohnst, ja, und einen großen Garten hast. Und plötzlich bist du so mitten in der Stadt, in einer sehr schönen Ecke Stuttgarts, da die Gänzheide ist, wunderbar.
Ein
Traum. Ich fühle mich da sauwohl, habe auch unglaublich tolle Vermieter, so ein altes Pärchen, das entzückend ist. Und habe da auch privat schon Kontakt, wir haben uns auch schon mal eingeladen gegenseitig und so. Aber die Straßenbahn ist ein Problem für so einen norddeutschen
Landmenschen. Ja. Vom platten Land weg.
Vom platten Land weg.
Ja. Du hörst wahrscheinlich nachts gar nicht, außer womöglich die Kühe oder mal morgens früh einen Trecker, oder was hört man da?
Naja, können wir uns vielleicht auf Vogelgezwitscher einlegen? so zwischen den Feldern, wo die nun auch der Mähdrescher ist schon wieder da. Nein.
Also gibt in Sichtweite noch Häuser.
Ja, 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 absolut. Ein wunderschönes Dorf, Lütjensee heißt
es. Ja, traumhaft.
Es sind 3 Badeseen im Ort und du brauchst bis Hamburg nur 25 Minuten. Das ist optimal von der
Lage. Ja, ist eine schöne Wohngegend tatsächlich.
Kennst du
es? Ja, ich kenne es. Als Hamburger kennt man natürlich auch Lütjensee und auch die Freizeitqualitäten der Region. Das ist wirklich ganz toll, wenn man da lebt. Ja, du hast ja neulich auch in der Kulturlaube von SWR und Stuttgarter Zeitung verraten, dass du Stuttgart in dein Herz geschlossen hast, ne? Dank deiner netten Vermieter und des schönen Umfelds.
Ja, ich habe immer, also ich würde wirklich sagen, das ist Liebe auf den dritten Blick. Ich war ja schon 2-mal hier, einmal mit der Komödie Die Wahrheit von Florian Zeller, da haben wir am Markwart gespielt. Da war ich irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr so genau, nicht so toll untergebracht und
es hängt ja immer davon ab, wo man wohnt, ob man sich sofort wohlfühlt oder nicht.
Ganz wichtig, ja.
Und wenn man so auch so ein also als Künstler bist du ja auch immer ein Reisender in Sachen Kultur und deiner eigenen Profession, ne?
Absolut.
Und wenn man da nicht, finde ich, ad hoc da sozusagen sagt, hier kann ich gut sein für ein paar Wochen.
Genau, und spontan oder ad hoc, wie du sagst, ist oft der beste Weg. Ich hatte mich auch noch damals gewehrt, so ein bisschen gegen U-Bahn und S-Bahn und Straßenbahn fahren und bin viel mit dem Auto unterwegs gewesen und bin permanent geblitzt worden. Also es war ein ganz teurer Aufenthalt. Die haben ja so schweinemäßige Blitzer, so innerhalb von 40 Metern gleich 2-mal und dann auch so mit diesen Einschränkungen, da ab 6 Uhr, da ab 18 Uhr, da ab
also
20
ab
Uhr.
Damit,
und also ich bin da echt ganz oft in diese Falle getappt. Beim 2. Mal war das schon wesentlich schöner, das lag aber auch an dem Stück Tod eines Handlungsreisenden, was wir hier gespielt haben.
Und ja, dann auch am alten Schauspielhaus war das.
Genau, ne? Und dann noch 160 Mal auf Tournee.
Ja, großartig.
Und Jetzt ist es aber so, dass ich von der Wohnsituation her begeistert bin, dass das Stück unheimlich schön ist, dass wir spielen, dass ich eine tolle Partnerin habe, dass die Inszenierung sehr gut ist. Und insofern ist das Komplettpaket ein sehr schönes.
Das freut mich sehr. Also auch, dass nicht nur das Wohnumfeld schön ist und du Stuttgart in dein Herz geschlossen hast, sondern dass du auch gerne auf der Bühne stehst, weil wir spielen das ja 29 Mal. Du und Lisa Wildmann.
Ja.
Das Stück heißt Blind. Du hast es eben schon angesprochen, ein Kammerspiel. Ne? Darin spielst du einen älteren Vater, der sich aufgrund einer Erkrankung nicht mehr selbst versorgen kann und dann Hilfe bei seiner Tochter sucht.
Ja.
Na, und worum würdest du sagen, geht es in dem Stück für dich? Es ist geschrieben von Lotte Fekemans, eine der angesagtesten niederländischen Autoren, die mit sehr feiner Feder, finde ich, psychologische Charaktere zeichnet. Aber was ist der Grundkonflikt oder worum geht es für dich in deiner und deiner Figur?
Ja, im Grunde genommen ist es schon richtig so. Er leidet an einer schweren Krankheit, die letztendlich sogar noch mehr Konsequenzen hat als Blindheit. Und hat scheinbar schon jahrzehntelang ein Riesenproblem mit seiner Tochter. Die ist seit der Beerdigung der Mutter auch schon Ewigkeiten nicht mehr dort gewesen. Und jetzt bittet er sie, weil es seine einzige Tochter ist, dass sie sich um ihn sorgen möge. Und sie lehnt es aber kategorisch ab. Und im Laufe des folgenden Dialogs räumen die im Grunde genommen mit ihrer ganzen Vergangenheit auf. Und es fallen da alle möglichen Themen. Sie ist Rechtsanwältin, sehr erfolgreiche und sehr begabte, die sich aber ausschließlich um Menschen sozial Schwache und,
Milieus,
und so
ne?
aus den bestimmten Milieus und kaum Geld verdient, arbeitet mit Ehrenamtlichen. Und verdient nichts. Und für ihn ist es ganz wichtig, dieser wirtschaftliche Aspekt, Erfolg haben, zu Wohlstand zu kommen. Das hat er persönlich auch geschafft.
Und er hat was sehr Schwäbisches, wenn man so will, weil er ist jemand, der sehr nach so einer Leistungsorientierung strebt und das auch erwartet von seiner Tochter eigentlich, ne? Weil du sagst es, Erfolg, schaffe. Ja. Er hat sich ein Haus gebaut in einer gated Community. Das heißt, er ist ein sehr erfolgreicher Ingenieur der Wasserwirtschaft. Nimm uns mal mit in seine Gefühlswelt.
Ja, ich muss erstmal, weil du sagst Schwäbisch, ich finde, das ist fast deutsch. Das
ja,
sind so deutsche Grundtugenden. Fleißig sein, Geld verdienen, Haus bauen und den Kindern eine gute Zukunft ebnen.
Ja.
Und sowas, was ja auch grundsätzlich nicht falsch ist.
Das ganz
ist
im
ja,
Gegenteil.
Ist ja völlig in Ordnung.
Das
wünschen
wir alle unseren Kindern.
Ne? Ja. Und das ist eben, und seine Gefühlswelt ist eben die, dass er verzweifelt daran, dass er das Gefühl hat, seine Tochter hat so viele Chancen verpasst und hat einfach nicht das genutzt, was er ihr hätte geben wollen oder was er geebnet hat im Grunde genommen. Und jetzt im Zusammenhang mit der Krankheit, mit diesem Zustand rückt er nicht sofort raus, redet lange um den Brei rum und versucht sie irgendwie auch emotional einzufangen, was ständig misslingt, weil er auch bis zu einem bestimmten Punkt Rassist ist. Sie ist mit einem POC, also mit einem Schwarzen, darf man glaube ich immer noch sagen, verheiratet und er findet das ganz schrecklich. Aber ich differenziere da immer noch mal. Ich glaube, der ist nicht per se Rassist und hat was gegen Schwarze, sondern das ist ein kleiner Seitenhieb auf die Gesellschaft, weil er genau weiß, dass seine Tochter als gute Rechtsanwältin Probleme gesellschaftlich hat, wenn die einfach so in dieser Mischehe sich befindet. Und das ist ja tatsächlich so, wenn du durch die Straßen gehst, mehr noch in Ostdeutschland als in Westdeutschland und da ist ein gemischtes Pärchen, eine weiße Frau, ein schwarzer Mann oder umgekehrt, man wird blöde beäugt und das ist natürlich ganz schlimm im 21. Jahrhundert, dass es diese Zustände noch gibt. Aber er hat eben auch, er möchte im Grunde genommen nicht, dass seine Tochter dieser Problematik ausgesetzt wird und darum hat er was dagegen. Und insofern gibt es da unglaublich viele spannende Dialoge innerhalb dieses Stückes.
Ja, es ist unheimlich gut geschrieben, finde ich. Dialogisch sehr gut geschrieben, sehr pointiert.
Ja.
Und hast du das Gefühl, dass Richard, also deine Figur, irgendwann die Tochter versteht? Gibt es da Momente für dich, also in der Figur, wo du das Gefühl hast, du verstehst ihre Punkte, warum sie sich so engagiert, obwohl das ja aus deiner Sicht vergleichsweise
es bringt keinen wirtschaftlichen Ertrag. Die leben in einer billigen Wohngegend, die unsicher ist und augenscheinlich auch von Drogen und Kriminalität geprägt ist, weil sie sich kein besseres Viertel leisten können. Genau. Obwohl sie diese akademische Ausbildung hat. Ihr Mann ist auch Akademiker, der ist ja augenscheinlich ein dekorierter Professor. Ja. Aber du guckst ja sehr kritisch auf die Lebensumstände aufgrund der Werte, die diese Tochter versucht zu leben. Sie steht ja ganz klar für liberale, demokratische Gleichheit und freiheitliche Werte ein. Und das kollidiert. Hast du das Gefühl, dass deine Figur das irgendwann akzeptiert oder versteht, warum sie so handelt, wie sie es tut?
Ich glaube, die kommen nicht zusammen. Also einer der letzten dialogischen Sätze ist ja, ich verstehe dich einfach nicht, sagt sie zu ihm. Und er sagt, und ich verstehe dich einfach nicht. Aber er setzt auf Emotionalität. Er sagt, Familie ist deine DNA. Dem entkommst du nicht. Ich bin dein Vater, du bist meine Tochter. Mhm. Wir gehören zusammen und wir lieben uns auch, auch wenn du es noch so sehr abstreitest. Also ich glaube, der emotionale Aspekt ist ihm letztendlich der wichtigere und vielleicht auch der Strohhalm, den er noch hat, an den er sich klammert.
Aber für beide womöglich.
Ja. Inhaltlich kommen sie nicht zusammen. Er lehnt es, er versteht es nicht. Sie versteht seine Welt aber auch nicht.
Nein. Und daraus, aber wie immer im Drama und im Schauspiel entsteht natürlich Drama erst dann, auch in der Komödie übrigens, das Drama entsteht dann und funktioniert nur dann, wenn es widerstreitende Interessen und Perspektiven gibt. Ohne diesen Grundkonflikt funktioniert Bühnengeschehen gar nicht. So, aber es gibt ja tatsächlich diese emotionale Ebene zwischen Vater und Tochter, jenseits sozusagen dieser Themen, die euch so trennen. Ne? Man hat das Gefühl, man guckt ein bisschen dabei auch einem Sittenbildgebilde, Gemälde der Gesellschaft zu, nicht? Aber wo auch so viele Interessensgruppen miteinander streiten, so viele politische Gruppierungen widerstreitend sind und man das Gefühl hat, manchmal mit manchen Leuten kann man nicht mehr reden oder die wollen auch gar nicht mehr mit dir reden. Ist das so?
Nein, das geht ja sogar so, dass man selber an einen Punkt kommt, wo man sagt, dass jedes weitere Gespräch bringt nichts. Na, das gibt politische Strömungen im Augenblick. Ich kenne Leute, die eine bestimmte Partei wählen und viele Diskussionen gehabt und merke aber, es bringt nichts. Das, was letztendlich immer übrig bleibt, und das ist eigentlich das Beschämende, ist, es geht nur um das Portemonnaie. Es geht den Leuten wirklich nur letztendlich ums Geld. Die erhoffen sich mehr Geld. Ich war vor einem Jahr in New York und war, ich liebe es, mit Menschen aus dem Volk, in dem Fall mit Taxifahrern zu diskutieren, über Trump. Beispielsweise, ich habe mit einem Taxifahrer, der kam aus Nordafrika, einer kam aus Afghanistan und einer war richtig tief schwarz. Und ich habe mit denen über, also möglicherweise sudanesische oder nigerianische Wurzeln oder sowas. Und alle drei haben gesagt, sie hoffen, dass Trump Präsident wird. Und ich sage, das ist nicht euer Ernst, das ist ein Rassist. Mhm. Und da haben die dann gesagt, no, he's not. Okay, he's a little bit bla 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 bla. Aber als er noch Präsident war, da hatten wir Geld in der Tasche. Und darum geht es. Und das habe ich, das kann man im Grunde genommen übertragen auf die heutige Zeit hier. Den Leuten geht es schlecht. Dabei wundere ich mich so maßlos. Ich war jetzt gerade, ich habe ja meine Hochzeitsreise gemacht im Januar, Februar, März und war in der Südsee. Und war, weil das war so ein Fleck auf der Erde, der mir noch fehlte. Ich habe die ganze Welt gesehen. Aber Rarotonga und Morea und Bora Bora und Tahiti und so, das fehlte mir noch. Und wir waren dort und ich habe wirklich Armut auch dort gesehen. Mhm. Menschen, die in Wellblechhütten leben und sowas. Und die aber eine Fröhlichkeit ausstrahlten, die unendlich viel am Lachen waren. Und da habe ich natürlich gedacht, mein Gott, was wird in Deutschland gejammert? Sicherlich muss man Abstriche machen und die Menschen konnten sich vielleicht vor 5, 6 Jahren noch 2 oder 3 Mal im Jahr einen Urlaub leisten, heute nur noch einmal. Und jetzt sind es nicht mehr die Malediven, sondern es ist nur noch Mallorca oder sowas. Aber sie können es. Und du siehst die wahnsinnigsten Autos auf den Straßen rumfahren, die Menschen sind gut gekleidet. Ich finde, das ist so ein bisschen also ich weiß nicht, ob mir das zusteht, aber ich empfinde es einfach so als Jammern auf sehr hohem Niveau. Und verglichen mit dem Rest der Welt geht es dem Deutschen immer noch richtig gut. Darum wundert es mich, dass jetzt plötzlich da gerade im Osten Deutschlands diese Quote auf
so exorbitant hoch schießt.
In einigen Bundesländern 50-60%. Das kann nicht sein. Was haben die? Ja, das sind die Abgehängten. Das stimmt nicht. Die sind nicht abgehängt. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Es ist eine Wahrnehmung, ne? Es ist so eine subjektive Wahrnehmung, die häufig dann durch objektive Zahlen und Tatsachen gar nicht mehr zu recht zu biegen ist, oder so scheint es zumindest. Ja, ne? Und ich glaube, dass diese ökonomische Ebene, die du ansprichst und die damit verbundene Angst, auch so eine Abstiegsangst, also Verlustängste auch, unheimlich groß ist. Ne? Wusste Brecht schon, erst kommt das Fressen und dann die Moral, scheint man dabei in bestimmten politischen Kreisen heute einfach zu vergessen, dass es erstmal sozusagen um die Basics geht und dann um alles andere. Und man kann nur hoffen, dass sozusagen das wieder eingefangen und gesehen wird.
Ja.
Dass man da sozusagen eine Form von Gerechtigkeitsgefühl wiederherstellt oder auch tatsächlicher Gerechtigkeit, die womöglich das die Debatte versachlichen und verändern kann.
Und dann ist es auch, glaube ich, dieser Massendruck, sowas. Ich sehe diese Leute wirklich in ihren Stammlokalen irgendwie beim vierten, fünften Bier und dann wird geschimpft und dann, ja, man kann nur noch die wählen und ja, recht hast du. Und die Nachbarn tun es ja auch und gegenüberliegende Nachbarn auch. Und dann machen die plötzlich alle das Gleiche und jeder blendet völlig den objektiven Blick aus, habe ich so manchmal das Gefühl.
Wenn man dich so sprechen hört, gewinnt man den Eindruck, dass du von deiner eigenen Perspektive auf die Welt und deinen eigenen Werten und Vorstellungen hier relativ weit weg bist oder sogar sehr weit weg bist von der Figur Richard, die du jetzt spielst. Wie geht man damit um? Hat das das gerade gereizt, dann diesen Richard zu spielen, oder täuscht mein Eindruck, dass Richard und Helmut weit auseinander liegen?
Naja, es hilft natürlich, ich habe in meinem Leben Leute kennengelernt, die in so gated communities gelebt haben. Mhm. Und zwar ich war eine ganze Zeit lang in Rio de Janeiro. Mhm. Und da gibt es eben auch diese gated communities. Und das waren einfach Leute, die großen Wohlstand hatten und die aber auch Angst hatten, weil die Favelas da gleich in der Nähe waren. Mhm. Und die hatten wirklich Angst vor Überfällen. Und in Johannesburg war ich auch mal, da lebt eine Nichte von mir. Mhm. Und da gibt es auch so diese, ich kann die Angst nachvollziehen, weil wenn Menschen ganz unten sind, wie in den Favelas beispielsweise, und sich nur noch durch Kriminalität, entweder Drogenhandel oder wirklich ganz üblen Raub mit Waffeneinsatz und sowas, wenn die sich nur noch dadurch über Wasser halten können und ihre Familien möglicherweise ernähren können, die Töchter, die werden auf den Strich geschickt und all sowas, führt das dazu, dass Menschen in diesen reicheren Gegenden eine wahnsinnige Angst davor haben, dass solche Leute über alles, also dass die völlig skrupellos vorgehen. Und das kann ich bis zu einem bestimmten Punkt nachvollziehen. Schlimm ist natürlich, dass in der Vergangenheit versäumt wurde, da irgendwie ein bisschen mehr für Ausgleich oder und für Gerechtigkeit zu sorgen. Ja.
Ja, also ich kenne auch Menschen, die aus Südamerika nach Deutschland gezogen sind, weil sie Angst hatten, dass ihre Kinder dort, ich sage das Land jetzt nicht, aber es war ein mittelamerikanisches Land, aufwachsen, weil dort die Entführung von Kindern, von Menschen, die dort als wohlhabend gelten, die sind nach unseren Maßstäben, sind die gar nicht wohlhabend, aber nach dortigen Maßstäben.
Ja. Ja.
Und die sind tatsächlich dann nach Deutschland gezwungen, weil sie gesagt haben, die Gefahr ist viel zu groß. Wir wollen, dass unsere Kinder in Sicherheit aufwachsen.
Ja.
Also das heißt, das, was du beschreibst, hat wieder was mit sozialer Ungerechtigkeit, mit einer großen ökonomisch auseinanderklaffenden Schere zu tun. Armut einerseits, auf der anderen Seite starker Reichtum. Gated Communities gibt es ja mittlerweile auch, wenn auch noch nicht so in der Form mit Bewaffneten, die an den Toren wachen, aber trotzdem dann schon mit unbewaffneten Doormen, wie das so schön neudeutsch heißt, ne?
Richtig.
Also das, was früher die Portiersfrau war oder die Concierge in Frankreich, das gibt es jetzt auch in Berlin und vor den Toren Berlins und anderer Großstädte.
Ich glaube sogar hier in Stuttgart kann das sein. Ich glaube, dass Lisa erzählt hat, dass es gibt, sowas möglicherweise in
Stuttgart gibt. Es gibt ja zunehmend tatsächlich sozusagen Räumlichkeiten oder Gebiete, wo sich Leute ein bisschen versuchen abzuschotten und unter ihresgleichen zu sein. Und das hat natürlich auch was mit, unter anderem auch mit der Entwicklung von Gesellschaft und der sozialen Ungerechtigkeit zu tun, ganz massiv. Ne? Du hast ja auch von deinem Herkommen, also deswegen, du spielst diesen Richard, den du einerseits so ein bisschen verstehst, aber der, glaube ich, in seinen Werten, die er vermittelt, nicht den deinen entspricht, zumindest nicht, wenn man den jungen Helmut anschaut, den du beschrieben hast in deinem tollen Buch Follow the Sun, wo du, wie es früher hieß, ein Gammler warst, ne? Ein langhaariger junger Mann, der gegen das Kleinbürgertum aufbegehrte und sich abgewandt hat, auch von dem Lebensstil der eigenen Eltern und dann auf die Straße geschmissen, sich selbst überlassen sah. Ein aufregendes Leben, wie kam es dazu?
Es ist lustig, dass du den Ausdruck Gammler benutzt, weil das waren die Spießer, die immer nur von Gammlern sprachen.
Ja, von der Zuschreibung.
In Wirklichkeit waren es Hippies. Ne? Mhm. Hippies, die so mit ihren, die Spießer, also meine Eltern, für die waren das so diese Gammler in den speckigen Parkas, ne? mit fettigen Haaren und arbeitsscheu und ich weiß nicht was.
Schlaghosen.
Schlaghosen mit Borte unten dran. genau, so rannte man damals rum. Mein Vater war Polizist. Richtig so Dorfscheriff. Und wenn du Polizistensohn bist, dann das ist ein hartes Leben. Da gibt es im Grunde immer nur, da gibt zwei Gruppierungen, die mit denen du zu leben hast, unter Gleichaltrigen. Das sind einmal die, die dir bis in den Dünndarm kriechen. Stell dich mal gut mit dem Polizistensohn. Und dann die, Originalton habe ich gehört, bist du der Sohn vom neuen Bullen? Ja. Gleich eins aufs Maul. Das habe ich wirklich so erlebt. Also, wenn du dann, mein Vater, meine Mutter, Kriegsgeneration, die dieses Land wieder mit aufgebaut haben und die hatten eben auch Werte, von denen ich nichts wissen wollte. Und das waren auch ganz viele, so der Sicherheitsaspekt, dann sicherlich der wirtschaftliche Aspekt. Wir hatten beispielsweise nicht viel Geld, also wurde man dahin gedrängt, doch sein Abi zu machen und dann irgendwas zu studieren und später mal viel, viel Geld verdienen, am liebsten Arzt werden. Das war immer so da war der Numerus Clausus immer der schwerste. Und naja, und ich habe mich dagegen gesträubt. Genau das alles wollte ich nicht. Und dann bin ich irgendwann, nachdem ich von der Schule geflogen war und zu Hause, so von meinem Vater, also mehr, das war irgendwie so eine Reaktion einfach auf diesen Rausschmiss. Der hat es gar nicht so gemeint, aber er hat mich eben auch vor die Tür gesetzt. Und daraufhin bin ich per Anhalter abgehauen, fühlte mich aber im Recht, das war kein Weglaufen. Nö. War ja schließlich rausgeschmissen worden.
Obwohl du, wie ich gelesen habe, in deinem Buch ja mit einem beklommenen Gefühl der Schuld mit deinem Moped Zweigang von der Schule nach Haus gefahren bist, in dem Wissen, dass du gerade den Schulverweis bekommen hattest. Genau. Ne? Die hatten dich ja rausgeschmissen. Also erst bist du von der Schule geflogen und dann hat dein Vater gesagt, so mein Sohn, mein lieber Helmut, bis hierhin und nicht weiter. Ne?
Ja, jetzt reicht's raus mit dir, wir wollen dich ja nicht mehr sehen.
Hat er dich dafür, weil das fand ich auch so interessant, hat er dich dafür eigentlich in sein Dienstzimmer gerufen? Weil du hast geschrieben, dass die Polizeiwache des Dorfes oder des Landstriches sich in eurem Wohnhaus befand.
Ja, die Polizeiwache Lütchensee bestand aus einem, das war damals üblich, ein normales 70er Jahre Haus, Spitzdach.
Und Backstein wahrscheinlich, und Backstein, ne? Roter Backstein.
Genau, ja. Und unten gab es eben Wohnzimmer, eine Küche und ein Dienstzimmer, gleich links neben der Tür ein Gästeklo und eine Küche und oben waren ein Schlafzimmer und zwei Kinderzimmer. Ja, und dieses Dienstzimmer war tatsächlich die Polizeiwache.
Das heißt, wenn da jemand verhört wurde, dann kam der zu euch nach Hause und so deine Mutter musste dann kurz Platz machen, wenn sie da über den Flur laufen wollte.
Ja,
und dann wurde der Verdächtige ins Zimmer, an der Küche vorbei, bei ins Dienstzimmer gebracht.
Genau, ich meine, das waren meistens dann so Zeugen, Aussagen oder was, oder vielleicht wirklich einer. Es sind ja keine schlimmen Verbrechen da passiert, meistens so Verkehrsvergehen.
Okay.
Ich weiß nicht, was da ist, irgendwie wieder einer besoffen gegen einen Baum gefahren oder keine Ahnung.
Oh Gott.
Ja, und ich habe diese Gespräche teilweise belauscht. Das war ganz spannend. Ja, ja.
Wo hast du da gehockt?
Ich war dieses Dienstzimmer, Wir haben ja damals mit Kohle und Brikett geheizt.
Ja, dicke Ofenrohre.
Hatte einen Ofen und diese Ofenrohre waren, mein Zimmer lag direkt über dem Dienstzimmer. Ja. Und dadurch war da eine sehr geile Akustik. Und so habe ich dann mitgekriegt, was da unten wieder passierte. Wer wieder ohne Licht mit dem Fahrrad gefahren ist und so.
Das heißt, du hattest viele Internas als Infos über deine Nachbarn um dich herum.
Genau, ja. Ja, in gewisser Weise, ja.
Und dann hat dich dein Vater da reingeholt, um dir zu sagen, so, nein. Helmut, danke, da ist die Tür? Oder
nein,
der hat er im privaten Raum gemacht.
Der Direktor hatte meine Eltern angerufen, ihr Sohn kommt jetzt nach Hause, ich habe ihn gerade gefeuert, möchte nur, dass sie darüber informiert sind. Und dann kam diese Fahrt mit dem Mofa nach Hause und ich habe furchtbar geheult und dabei aber auch gleichzeitig gesungen und ich wusste, der Lebensabschnitt ist zu Ende. Und ich kam nach Hause und meine Mutter öffnete mir die Tür und sah völlig verheult aus. Und mein Vater stand plötzlich hinter ihr. Also es war direkt alles an der Tür. Und er sagte, raus mit dir, wir wollen dich ja nicht mehr sehen. Und darauf bin ich an denen vorbeigehuscht in mein Zimmer, habe meine Sachen gepackt und war weg 3 Monate und habe auf der Straße gelebt.
Unter anderem hast du viel Zeit in Amsterdam zugebracht, was ja damals ein Ort war, wo man viele stimmungshebende Substanzen zu sich nehmen konnte. Ne? Auch augenscheinlich auch leicht rankommen konnte und du hattest, das schreibst du ja in deinem Buch, deswegen verrate ich jetzt hier kein Geheimnis, du hattest ja selber eine gewisse Affinität, Vorliebe für Trips und auch für Dope, ne? Für Hasch.
Ja.
So, also insofern war das für dich so ein Wunschort als junger Mensch, als junger Hippie?
Das war 1971 und Amsterdam war die Hippie-Hochburg Europas. Das heißt, selbst die amerikanischen Hippies, da kam das Ganze ja her, diese ganze Welle, die tauchten in Amsterdam auf. Dann, man wohnte im Vondelpark und sowas. Und wenn du sagst, es war leicht, an Drogen ranzukommen, es war schwer, an Drogen vorbeizukommen.
Oh Gott, ja.
Eher so.
Ja.
Vorher war ich in Brüssel, eigentlich fast noch etwas länger, und habe dann so eine WG, die ich gleich am Anfang kennenlernte, gewohnt, wochenlang. Dann bin ich von einem Pastor aufgenommen worden und sowas. Aber einher mit dieser ganzen 3-monatigen Reise war eben extremer Drogenkonsum. Das heißt, es gab damals eigentlich kaum Gras. Es war wirklich Haschisch, was auf dem Markt war. Und dann wurden natürlich wurde LSD, Mescalin und all diese Sachen ausprobiert. Und da war ich 16.
Ist ja jung, ne? Und alleine da zu sein in so einer Stadt.
Ja, das war sehr, sehr früh. Dramatisch war, dass ich in dieser Zeit, in diesen 3 Monaten, noch 4 Todesfälle erlebt hatte von Menschen, die mir sehr ans Herz gewachsen waren inzwischen.
Das Bereich, das schreibst du sehr eindringlich, finde ich, diese Begegnungen und auch diese Abschiede von Menschen, die einem nahegekommen sind, ne?
in dem jungen
Alter.
Ja, und dafür war ich definitiv zu jung. Und der eine Tod einer Freundin war dann auch ausschlaggebend, dass ich dann
zurückgegangen bist,
getrennt bin.
Ja. Ich glaube, du bist ein wahnsinnig neugieriger Mensch, der sich auch immer wieder Lust hat, neu zu erfinden oder neue Dinge zu entdecken. Ne?
Ja.
So, also und probierst dich dann aus, dann schreibst du ein Buch, was lange sozusagen in dir gegärt hat.
10 Jahre habe ich gebraucht, um das fertig zu schreiben.
Follow the Sun, 10 Jahre gebracht.
Ja, aber nicht, weil ich faul war, sondern weil ich gerade diese Situation, über die wir gerade gesprochen haben, diese Todesfälle, das hat mich dann teilweise so mitgenommen nochmal nachträglich, dass ich dieses Manuskript dann jahrelang weggepfeffert habe in irgendeiner Schublade und dann 2, 3 Jahre später wieder rausgeholt habe und weitergeschrieben, weiter. Ich muss die Geschichte bis zum Ende jetzt auserzählen und danach war es auch dann wie eine Befreiung.
Ja, das glaube ich, wenn man es dann geschafft hat.
Ja.
Ne? Also so klingt es auch, weil es klingt ja oder kommt einem sehr versöhnlich entgegen, weil du hast es vorhin schon angedeutet, du kehrst zurück zu deinen Eltern. Und man hat den Eindruck, da hat jemand, der als Hippie und als innerer Revolutionär gegen die bürgerlichen Verhältnisse seines Elternhauses aufgebrochen und ausgebrochen auch ist, aus Deutschland raus, kehrt zurück und macht auf einmal seinen Frieden damit und genießt auf einmal das stille Glück eines guten Gulasch.
Ja, das hatte ich lange vermisst. Das stimmt, man macht Zugeständnisse. Ne? Nein, ich glaube, dass die Generation der Hippies, die hat sich im Endeffekt selbst zerlegt. Und das liegt eindeutig daran, dass da zu viel Drogen konsumiert wurde. Also ich habe, der Trend damals ging ja nach Kopenhagen, da wollte ich eigentlich hin, den Freistaat Christiania, einen autonomen Hippie-Staat innerhalb der Stadt Kopenhagens, den wollte ich mitgründen.
Den es ja auch gegeben hat?
Den es bis heute, glaube ich, sogar noch gibt, ja. Allerdings auch kaputt gegangen, weil da die Hells Angels eingezogen sind mittlerweile. Aber ich kam dann auf dem Weg von Amsterdam über Hamburg nach Kopenhagen an Hamburg nicht vorbei, weil ich wusste jetzt eine halbe Stunde mit dem Bus weiter, ich wäre wieder bei Mutti und Vati.
Und du warst ja immer noch 16, ne?
Ja, ja. Ja. Und darum bin ich dann hat es mich da echt hingezogen. Und ja, und dann waren sie, die Hippies sind dann noch nach Goa gegangen und da gibt es auch heute noch so ein paar
Enklaven sozusagen,
ne? Enklaven, so Inseln, ja, ja, ja. Aber insgesamt ist diese Generation gescheitert. Und dann musste man für sich eigentlich neue Freiräume erfinden, entdecken. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte und bin so heilfroh, dass ich dann diesen Beruf ergreifen konnte, durch einen riesen Zufall. Und weil da konntest du bis zu einer gewissen Weise noch so ein Stück Hippie bleiben.
Bevor wir gleich da noch hinkommen, ein kleiner Ausblick sozusagen, weil das Interessante ist ja, fand ich, du hast das Buch im Untertitel Der Sommer meines Lebens genannt. Mhm. Und während ich es las, dachte ich immer, warum nennt er das so? Jetzt kann man darüber natürlich immer spekulieren. Und ich habe gedacht, ich frage dich das jetzt trotzdem. Oder du könntest uns die letzte Seite deines Buches vorlesen, weil es gibt ein Nachwort. Und als ich das dann gelesen habe, ich dachte, guck mal, da verrät er jetzt alles, was ich wissen wollte. Das fand ich toll.
Dann musst du mal das vorlesen. Ich weiß jetzt im Augenblick gar nicht, das Vorwort.
Wenn, das Nachwort.
Ja, an das Vorwort kann ich mich sehr gut
erinnern. Hol jetzt das Buch raus. Okay. Und auf Seite 380 ist das Nachwort. Ja. Bitte, das gebe ich dir jetzt.
Das ist aber lang, dann ist die Sendung zu Ende.
Ja, naja, wir machen das wie bei WhatsApp, doppelte Geschwindigkeit.
Ja, okay. Gibt es da irgendeine bestimmte Passage, die du besonders meinst? Ich konnte es kaum glauben, dass ich mich 14 Monate nach meiner Rückkehr auf einer Hamburger Schauspielschule wiederfand. Das war so das Ende. Dann, ich erzähle die Geschichte, obwohl die fast 50 Jahre zurückliegt. Ich war erst 16, aber nie wieder in meinem Leben habe ich mich so frei gefühlt wie damals, als ich zu Hause rausflog. 3 Monate Trampen, Sinnsuche voller Lebensgier. Die Liebe, die Musik, neue Freunde und Drogen waren meine ständigen Wegbegleiter, aber leider auch der Tod. Ja. Und wichtig ist nur, dass ich tatsächlich durch diese Reise Werte für mein Leben gefunden habe. Und das sind Werte wie Toleranz, wie Demut, wie Respekt vor anderen. Jeder, selbst der Kloschar, der Stadtstreicher, der am Bahnhof liegt, der hat seine eigene Geschichte. Und er ist dahin gekommen durch irgendwelche Sachen, die ihn aus der Bahn geworfen haben. Und man muss das respektieren, man muss es auch tolerieren. Ich gebe es heute schwer nur an diesen Menschen vorbei, ohne denen irgendwas zuzustecken. Mhm. Weil ich habe beispielsweise mit so einem Kloschar unter einer Decke gelebt. Also ich war in einer Wohnung, da lebte der vor der Tür quasi und wir haben ihn zum Essen mit reingeholt und sowas. Ja, Demut natürlich, dass man es schaffen durfte, da wieder rauszukommen aus der Nummer. Toleranz, Respekt, Akzeptanz, jeden zu akzeptieren wieder. Und das halte ich mein Leben lang durch.
Und das finde ich wirklich bemerkenswert, weil das ist tatsächlich auch das, was du hier schreibst. Ne? Mitgenommen habe ich von meiner Reise Werte für mein ganzes Leben.
Ja.
Respekt, Demut, Toleranz und Akzeptanz. Und ganz am Schluss schreibst du, was ich sehr bewegend fand, diese Reise hat mich entscheidend geprägt. Es war tatsächlich der Sommer meines Lebens. Wegen der Prägung und wegen der Werte, die du mitgenommen hast, die du dann dein Leben lang sozusagen leben und verfolgen konntest.
Ja.
Und interessanterweise, deswegen habe ich vorhin auch danach gefragt, sozusagen im Horizont auch so eines Stückes stehen, wie das, was du gerade spielst.
Ja.
Ne?
Ja. Ja.
Weil ich den Eindruck habe, dass das, was du hier beschreibst und was du mitgenommen hast, Demut, Respekt, Toleranz und auch Akzeptanz, sind so Werte, die jenseits von politischen Kategorien Gespräch, Dialog, Verständigung möglich machen, ne? Aufeinander zugehen.
Ja, und es ist auch tatsächlich ein Widerspruch zu dem Richard, weil der eben nicht akzeptiert und nicht tolerieren will, aber er hebt das Ganze auf so ein intellektuelles Niveau. Es ist wirklich die intellektuelle Auseinandersetzung mit zwei Lebensprinzipien, die sich gut spielen lassen, die mit dem privaten Helmut gar nichts zu tun haben.
Gott sei Dank nicht. Hm. Nee, der private Helmut ist ein ganz anderer Mensch, den man durch dieses Buch sehr anschaulich in seiner Jugend kennenlernen darf. Das Buch endet auch mit einem aus Serien bekannten Cliffhanger, finde ich. Den letzten Satz vor dem Nachwort hast du sicherlich im Kopf, ne?
Sag du ihn.
Ein Neuanfang war möglich. Okay. Das ist dein letzter Satz eigentlich.
Gut, dann kann ich es ja verraten. Ich sitze seit 4 Jahren schon wieder am nächsten Buch, weil ich habe auf dieses Buch hin ganz viel Post bekommen. Und dahingehend, dass viele sagten, es deutet sich in keiner Zeile an, dass ich 14 Monate später schon auf einer Schauspielschule war und dann Schauspieler wurde, wie es denn dazu gekommen ist. Und das beschreibe ich in meinem jetzt kommenden Buch, wie es wirklich dazu gekommen ist, was passiert ist. Also es hat direkten Anschluss an das Ende dieses ersten Buches.
Tatsächlich. Also so wie wir uns als Seriengucker das uns wünschen. Ja? Ein Neuanfang war möglich und dann geht's.
Möglicherweise, super. Ja. Es war schwer nach der Rückkehr. Auch keine Schule wollte ich nicht mehr aufnehmen, weil ich ja bei der anderen geflogen war.
Ach, tatsächlich? Hast du
groß, auch da wieder, das fand ich sehr erstaunlich. Da machst du mit 16 Jahren einen vermeintlichen Fehler und kriegst keine Chance mehr, kriegst kein Bein auf den Boden.
In ganz Hamburg, nicht?
Alle, ich war ja im Umland, ich war ja da, ich habe in Ahrensburg, in Bad Oldesloe, in Rahlstedt, überall habe ich mich beworben und überall kam der gleiche Spruch, leider überfüllt, geht nicht. Und es war selbst mein Vater, ne, als Polizist, hat natürlich gefahndet, hat gesagt, das liegt daran, die haben sich bei der alten Schule erkundigt und da wurde dann gesagt, Vorsicht, Vorsicht, Drogen und so weiter und so fort. Und nur durch einen Zufall, weil mein Vater noch einen Schulleiter aus Meldorf in Dithmarschen kannte, wo ich ja geboren bin und wo ich die ersten 6 Jahre meines Lebens verbracht habe, kam es dazu, dass ich wenigstens noch mal auf eine Realschule gehen konnte, um die mittlere Reife zu machen, um überhaupt irgendeinen Abschluss zu machen. Und dann kam eben, das beschreibe ich dann, das ist sehr lustig, wie ich dann plötzlich Schauspielschüler wurde. Und ich beschreibe in dem Buch auch die Schauspielschulzeit und möglicherweise auch noch die ersten Jahre am Theater in Hannover an der Landesbühne und dann die 4 Jahre am Thalia-Theater.
Thalia-Theater Hamburg, eine der ersten Bühnen in Deutschland, wo du dann...
Ja, das ist ein riesen Karrieresprung gewesen.
Wahnsinn, ja, ganz toll. Ja. Aber magst du uns eine ganz kleine Anekdote als Teaser geben, wie du es vermocht hast, auf die Schauspielschule zu kommen? Oder noch vielleicht einen davor, was hat dich überhaupt zur Schauspielerei gebracht? Also wie kam der Gedanke auf, das könnte was sein?
Also man glaubt es kaum. Ich war mit der Schule, ich glaube, nur einmal im Theater, im Schauspielhaus, und da gab es die Drei-Groschen-Oper.
Mhm.
Und ich saß mit Anna Mitchell so im ersten Rang, fand das ätzend, was die da unten machen, fand die Brechtschen, die Weilschen Lieder grauenhaft.
Ja, du kamst ja aus dem Rock'n'Roll.
Soldaten wohnen auf den Kanonen. Gottes Willen, was singen die da? Und ich habe dann die Zeit eigentlich mit meinem besten Freund da oben verbracht, dass ich das Programmheft zerpflückte und kleine Kügelchen baute und versuchten, die Glatzen unten im Parkett zu treffen. Ne? Es habe ich mich null fürs Theater interessiert. So, und jetzt war ich eben auf Suche, nachdem ich nach der Tremtour zu Hause war. Was kann ich machen? Vielleicht irgendwas im sozialpädagogischen Bereich, vielleicht mit Kindern arbeiten. Aber irgendwie widerstrebte mir alles. Und dann traf ich einen Freund, der so eine ähnliche Vita hatte wie ich. Und ein toller Musiker, einer, der ganz viele Begabungen hatte. Und sich im Nachhinein, muss ich sagen, leider für nichts wirklich entscheiden konnte. Der hat sich das Leben genommen vor einigen Jahren. Also der ist nicht alt geworden. Und der sagte dann zu mir, Mensch, wir haben uns ja lange nicht gesehen, Helmut, wie geht's dir? Und ich sage, ja, Reise und jetzt zu Hause. Und du? Ah, sagt er, ich mache jetzt demnächst was ganz Geiles. Ich sage, was denn? Sagt er, ja, ich gehe wahrscheinlich demnächst auf die Schauspielschule. Und ich sage, hä? Schauspielschule? Was muss man da denn machen? Ja, da musst du so ein paar Sachen vorsprechen und dann kannst du später Filme machen und so. Jetzt hatte ich auf der Tram-Tour, also der genaue Leser liest es zwischen den Zeilen, zwei Regieassistenten kennengelernt. Mhm. Einmal in Brüssel und einmal in Amsterdam, unabhängig voneinander, und die mir einfach vom Metier Film erzählten, was ich spannend fand. Aber niemals im Leben wäre ich, Polizistensohn aus Dithmarschen, auf die Idee gekommen, in so ein Metier jemals einzutauchen. Und aber weil der Typ das jetzt machte, der genauso wenig auf die Reihe gekriegt hatte wie ich, dachte ich, keine schlechte Schule alleine war natürlich ein Stichwort. Und dann bin ich nach Hause ins Dienstzimmer meines Vaters gegangen, habe das Hamburger Telefonbuch aufgeschlagen und fand drei Schauspielschulen. Und dann habe ich bei der ersten, das war die Frese-Schule, angerufen.
Eine renommierte Privatschule.
Ja, und die auch Geld kostete, das meine Eltern eigentlich gar nicht hatten. Aber das haben sie sich wirklich abgeknapst. Und die gab mir einen Vorsprechtermin. Und ich sollte am besten drei Rollen vorsprechen, zwei Klassiker, einen modernen am liebsten. Und ich so, okay. Nach dem Gespräch war ich schweißgebadet. Was? Zwei Klassiker? Was? Ach so, sie sagte noch, ich kann auch dialogische Sequenzen nehmen, dann müsste ich mir das halt einstreichen, dass es zum Monolog wird. Ich wusste überhaupt nicht, wovon die redet. Und dann habe ich das einzige Buch, was ich mitgelesen hatte im Deutschen, das war Andorra von Max Frisch.
Ja.
Das hatte ich dann auch noch, das habe ich mir rausgesucht und so einen kleinen Monolog von Andri. Mir rausgesucht.
Die Hauptfigur in Max Frisch. Andorra.
Genau, und den Rest, das mit dem Klassiker, das habe ich sein lassen.
Das Max Frisch ist ja ein Klassiker, das ist ja One Size Fits All sozusagen.
Ja, 1972 nicht wirklich.
Nein, da war es gerade 19 Jahre alt oder so.
Ne? Sowas, ja, genau. Ja. Ja, und dann habe ich das gebüffelt rauf und runter. Meine Mutter hat mich abgefragt und ich konnte das wirklich aus dem Stegreif. Und dann war ich bei ihr, war sehr beeindruckt von dieser Frau Frese. Und die sagte dann, gut, was sprichst du denn vor? Und dann sagte ich, ja, den Andri aus Andorra, sagt sie, bitte. Dann bau dir schon mal dein Bühnenbild auf. Und ich so, was soll ich Bühnenbild aufbauen? Und ich guckte wohl so ein bisschen mit drei Fragezeichen. Da sagte sie, na ja, der liegt da ja vor der Tür, drinnen wird seine Freundin Barblin gerade vergewaltigt. Das kriegst du nicht mit und du hast diesen Dialog mit ihr durch die Tür durch. Nimm noch zwei Stühle, das ist dann die Tür, vor der liegst du. Und da schnallte ich das, ach so, ja, klar. Und dann habe ich mich da hingelegt, war furchtbar aufgeregt und fing an, ich werde es nie vergessen, Barblin, jetzt ist es wieder still draußen. Sie haben mit Saufen und Grölen aufgehört. Und dann war ein Blackout. Mehr wusste ich nicht. Und guckte verzweifelt zu Frau Frese. Die sagte, das macht nichts, das passiert, wenn man nervös ist. Gib mal das Buch, dann kann ich es soufflieren. Das Buch habe ich
zu Hause.
Ich konnte das ja. Sagt sie, wie, du hast das Buch nicht mitgenommen? Ich, nein. Sagt sie, okay. Dann... egal, dann, was hast du denn an Klassikern?
Auch nichts.
Schweißgebadet. Ja, das ist so eine Sache. Wir haben das auf der Schule nicht gehabt, die Klassiker. Ich wusste nicht, was ich da machen soll. Und da guckte sie wirklich auch sehr verdutzt und meinte dann irgendwann, gut, also, jetzt machen wir was ganz anderes. Wir improvisieren einfach. Stell dir vor, du hast in diesem Raum hier jahrelang mit deiner Freundin gelebt. Und sie ist jetzt gestorben und du kommst von der Beerdigung und betrittst das erste Mal diesen Raum wieder, der dir so lieb ist, weil du da mit ihr gelebt hast. Spiel das mal. Und das war ein Befreiungsschlag, weil da fiel mir unglaublich viel ein. Ich betrat dann diesen Raum, konnte mich da einfinden und einfühlen und guckte dann erstmal imaginäre Fotoalben durch und irgendwann fing ich an, die Möbel zu verrücken, um ein anderes Bild zu schaffen. Und irgendwann fing ich an, mit einem Heulkrampf das alles umzuschmeißen und zusammenzutreten, bis sie einschritt und sagte, Moment, lass mal die Sachen heil hier. Und dann sagte sie, pass mal auf, es ist natürlich alles schiefgelaufen, was nur schieflaufen kann, aber ich biete dir an, wir machen mal ein Probesemester, weil die Improvisation hat mich beeindruckt. Wenn das dann nichts wird, dann gehst du nach einem halben Jahr und hast irgendwie was für deine Biografie. Wenn das was wird, dann hast du den roten Faden jetzt für dein Leben gefunden. Und so war es dann.
Und so war es dann und der Rest ist Geschichte. Und ja, eine wahnsinnig erfolgreiche Bühnen- und Film- und Fernsehkarriere hob an, ja, die bis zum heutigen Tag anhält. Lieber Helmut, es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, dass du heute hier bist. Und Ihnen und euch dort draußen möchte ich sagen, wer den Schauspieler Helmut Zierl live erleben möchte, der kann das bis zum 25. Oktober in dem tollen Kammerspiel Blind tun, wo er gemeinsam mit der Stuttgarter Schauspielerin Lisa Wildmann einen wirklich großartigen Vater-Tochter-Generationenkonflikt spielt. Und wer den Autor Helmut Zierl erleben möchte, kann das ebenfalls bei uns am Alten Schauspielhaus tun, nämlich am 12. Oktober wirst du lesen aus deinem Buch Follow the Sun, der Sommer meines Lebens, über das wir heute gesprochen haben. Ein beredtes Dokument deines sehr bewegten jugendlichen Lebens. Und jetzt freuen wir uns natürlich auch auf das Follow-up, auf den nächsten Teil, wenn es dann darum geht. Und da hast du einen kleinen Einblick gerade gegeben, wenn es auf die Schauspielschule und damit der rote Faden deines Lebens ausgerollt wird, der dich bis nach Stuttgart zu einem glücklichen Wiedersehen mit unserer schönen Landeshauptstadt geführt hat. Lieber Helmut Zierl, herzlichen Dank, dass du heute da warst. Und Ihnen und euch dort draußen herzlichen Dank für das Interesse und das Zuhören. Und wie immer auch ein herzlicher Dank an unsere Tontechnik für das Aufnehmen dieser Folge. Auf Wiedersehen.
Dankeschön. Tschüss.